Sei Podcast Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Sendung setzen wir die Sendereihe Christliche Mystik im Lichte der Lehre Satyasai Babas fort. Heute werden wir über die Mystikerin Teresa von Avila berichten. Sie schreibt im Buch Die innere Burg: Es ist unmöglich, es auszudrücken. Und der Verstand kann es nicht begreifen. Und kein Vergleich reicht aus, es zu erklären. Diese Sendung legen wir Bhagavan Sri Satyasai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen. In unserer dritten Folge über die Mystiker bringen wir ein weiteres Essay von Norbert Nikolaus. Teresa von Avila. Die sieben Wohnungen der inneren Burg der Seele. In der Einleitung schreibt er: Zu allen Zeiten und in allen Kulturen gibt es Menschen, die sich der göttlichen Allgegenwart bewusst sind. In allen Religionen begegnen sie ihm. Zwar rufen sie Gott mit verschiedenen Namen an, aber in Wahrheit erkennen sie nur den einen. Es sind sehr persönliche Begegnungen, die im Kontext ihrer Zeit und ihrer Kultur ganz unterschiedliche Ausprägung erfahren. Bei Teresa von Avila lässt sich dieser Zusammenhang eindringlich nachverfolgen. Ihr Lebensweg belegt auch sehr klar Sai Babas Aussage: Das Streben nach Erleuchtung durch Meditation, Dhyana Yoga, oder durch Weisheit, Gnana Yoga, muss von spirituellen Übungen, Sadhana, begleitet sein und auf der Liebe zu Gott, Bhakti, beruhen. Ohne diese beiden ist jeder Versuch vergeblich. Teresa hat vor rund 500 Jahren das gelebt, was Swami uns auch für unsere Zeit ans Herz gelegt hat. Der Autor hat auch dieses Werk in einzelne Abschnitte geteilt. Erstens der Lebensweg. Zweitens auf dem Weg zur mystischen Vereinigung. Drittens der verborgene Schatz in uns selber. Und viertens Vision und Entrückung. Der Lebensweg. Teresa de Ahumada wird am 28. März 1515 in Ávila, in Kastilien, damals der Großteil der spanischen Halbinsel, geboren. Mit 20 Jahren fühlt sie sich zum Ordensleben berufen und tritt in das dortige Karmelitinnenkloster ein. Trotz schwerer Krankheit und einer anschließend lebenslang geschwächten Gesundheit bemüht sie sich um eine Reform des Karmelordens. Zurück zur ehemals eremitischen Lebensweise. Durch die Veröffentlichung spiritueller Bücher, zahlreiche Klostergründungen, eine weitläufige Korrespondenz bis in höchste Kirchenkreise sowie ihren souveränen Umgang mit der spanischen Inquisition macht sich Teresa im politisch wie spirituell aufblühenden Spanien des 16. Jahrhunderts einen Namen. Ziel ihrer Reform ist die Rückkehr zu einer kontemplativen Gemeinschaft und die Pflege einer intensiven Freundschaft mit Gott, mit Hilfe des inneren Gebetes der Ruhe. Trotz äußerer Anfeindungen und innerer Zweifel erhält Teresa zu Pfingsten 1577 im Alter von 62 Jahren von ihrem Ordensoberen Pater Gracian den Auftrag, ihre Erfahrungen mit dem inneren Gebet der Ruhe in einem weiteren Buch darzulegen. Gesundheitlich geschwächt und als geistliche Führerin stark beansprucht, verfasst sie in nur 5 Monaten ihr gewaltiges geistliches Vermächtnis, Las Moradas del Castillo Interior, im Deutschen bekannt unter dem Titel Die innere Burg, eine Zusammenschau ihrer mystischen Erfahrungen. Mit ihren Schriften spricht Teresa vor allem ihre Mitschwestern an und möchte sie in deren kontemplativen Lebensführung leiten und begleiten. Sie pflegt das innere Beten, das sie bereits vor ihrem Eintritt ins Kloster geübt hatte, und aus ihrer starken Zuneigung, die sie gegenüber den Mitmenschen, der Gemeinschaft der Heiligen sowie dem Menschen Jesus von Nazareth empfindet, entwickelt sie ihre Freundschaft mit Gott. Bei ihrem Bemühen, Jesus nahe zu sein, schreibt sie:
Widerfuhr es mir, dass mich ganz unverhofft ein Gefühl der Gegenwart Gottes überkam, so dass ich in keiner Weise bezweifeln konnte, dass er in meinem Inneren weilte oder ich ganz in ihm versenkt war.
Ihre mystischen Erfahrungen, innere Ansprachen, Visionen und Entrückungen reflektiert und rechtfertigt Teresa immer wieder, vor allem im Hinblick auf deren Wahrheitsgehalt und damit auch auf ihre Glaubwürdigkeit. Sie schreibt zwar:
Über das, was ich aus Erfahrung weiß, kann ich sprechen.
Dennoch begleiten sie lebenslang Zweifel, ob sie nicht den Tücken des Satans erlegen sei, der sich uns als Engel des Lichts zeige. So schreibt sie:
Schritt um Schritt schleicht er sich herein, und wir erkennen das Unheil erst, wenn es bereits geschehen ist.
Teresa starb am 4. Oktober 1582 auf einer Reise im Karmelitinnenkloster von Alba de Tormes. Papst Paul V. sprach sie 1614 selig. Die Heiligsprechung erfolgte 1622 durch Gregor den 15. und 1970 wurde sie vom Papst Paul VI. Als erste Frau zur Kirchenlehrerin ernannt.
Oh Lord, dear.
auf dem Weg zur mystischen Vereinigung. Ihr Hauptwerk, die innere Burg, auch die Wohnungen der inneren Burg genannt, beginnt Teresa mit der Feststellung:
Nicht wenig Elend und Verwirrung kommen daher, dass wir durch eigene Schuld uns selber nicht verstehen und nicht wissen, wer wir sind.
Und weiter heißt es an anderer Stelle, dass all unsere Achtsamkeit dem Körper gelte, nicht aber der Seele, die sie mit einer Burg vergleicht. In dieser gäbe es viele Wohnungen, deren allerwichtigste sich in der Mitte im Innern befinde, wo die tief geheimnisvollen Dinge zwischen Gott und der Seele vor sich gehen. In der Mitte der Seele gäbe es eine Wohnung für Gott. Jeder Mensch sei gewissermaßen Wohnung Gottes und besitze die Fähigkeit, mit Gott in Kontakt zu treten.
Leider gäbe es aber Seelen, die so krank sind, die sich so daran gewöhnt haben, in äußeren Dingen befangen zu sein, dass es völlig undenkbar erscheint, sie könnten jemals in sich gehen, obwohl sie von Natur aus so reich begabt und fähig sind, mit keinem Geringeren als Gott selber zu reden.
Wie auch sei Barber lehrt, bilden die Identifikation des Menschen mit dem Körper, seine Verstrickungen in der Welt sowie die Unwissenheit darüber, wer er wirklich ist, die Hindernisse, die eigene Göttlichkeit zu erkennen. Er empfiehlt uns Anbetung, Meditation und Akte selbstlosen Dienstes sind grundlegend wichtig für die Dämmerung der Erleuchtung. Und dass das Erreichen dieses Zieles allen Menschen möglich ist und sich früher oder später auch einstellen wird, ist Grundlage von Swamis Lehre. Auch Therese hat die Erfahrung gemacht, dass man mit Ehrfurcht vor der Majestät Gottes treten und mit Andacht, Gebet und Meditation die Seelenburg betreten könne. Mit dem Bild von den Wohnungen der Seele beschreibt Teresa die unterschiedlichen Grade ihrer Nähe zu Gott bis hin zur Vereinigung mit ihm. Sie unterscheidet insgesamt 7 Wohnungen. In den ersten 3 Wohnungen setzt sich die Seele mit der Zerrissenheit des Menschen in der Welt auseinander und damit, wie sie sich durch aktives Beten allmählich von den Sorgen der Welt befreien und zur Selbsterkenntnis gelangen kann. Das passive Gebet mit der inneren Sammlung setzt in der 4. Wohnung ein. Sie markiert einen Wendepunkt. Hier überlässt sich Teresa ganz dem Willen Gottes und legt allen Eigensinn ab.
Wir sollen vielmehr die Seele den Händen Gottes überlassen, mag er mit ihr machen, was er will, so sorglos und unbekümmert um ihren Vorteil, wie wir nur immer sein können, und völlig ergeben in den Willen Gottes.
In den letzten 3 Wohnungen erfährt Teresa in unterschiedlicher Intensität die Liebesbegegnung zwischen Gott und der Seele. Sie bringt den Vergleich des Verliebt- und Verlobtseins, so die 5. und 6. Wohnung, und der mystischen Hochzeit, in der 7. Wohnung. Dieses sind die 7 Stufen des inneren Gebets der Ruhe, die sie vom Gebet der Sammlung zum Gebet der Vereinigung führt und die sie schließlich die Erfahrung der Gegenwart Gottes machen lässt. Teresa benutzt in ihrem Werk zahlreiche Bilder und Vergleiche, für deren Mängel sie sich oft entschuldigt. Beispielsweise vergleicht sie Gott mit einer Wohnung oder einem schönen Palast, der die ganze Welt umschließt. Und sie fragt ihre Mitschwestern:
Kann da der Sünder, um seine Übeltaten zu begehen, sich vielleicht aus diesem Palast entfernen? Nein, gewiss nicht. Sondern drinnen, mitten in diesem Palast, der Gott selber ist, geschehen die Gräuel, Schamlosigkeiten und Bosheiten, die wir Sünder begehen. Oh, wie furchtbar ist das! Wir haben diese Wahrheit noch nicht in ihrer vollen Bedeutung erfasst, sonst wäre es unmöglich, dass wir uns eine solch wahnwitzige Dreistigkeit erlaubten.
Sie bringt damit zwar die Dualität von Gott und den Bosheiten der Welt zum Ausdruck, das Bild enthält aber auch die Erkenntnis, dass das Böse nicht außerhalb von Gott existiert, sondern in ihm geborgen ist. Teresa weist immer wieder darauf hin, wie schwer es ihr fällt, ihre Erfahrungen in Worte zu kleiden.
Was ich euch gern erklären würde, ist nämlich recht schwierig zu verstehen, wenn man es nicht selbst erfahren hat. Und diese inneren Dinge sind so dunkel und schwierig zu verstehen, dass jemand, der so wenig weiß wie ich, zwangsläufig viele überflüssige und sogar unsinnige Dinge sagt, um das eine oder andere treffend auszudrücken.
Solche Reflexionen finden wir bei allen Mystikern, die sich ihrer Umgebung mitteilen wollen. Bei Meister Eckhart beispielsweise lesen wir: Ihr sollt wissen, dass alles, was man in Worte fasset und den Leuten in Bildern vorlegt, nur eine Lockung ist zu Gott. Und dass wir Gott nicht finden, liegt daran, dass wir in Bildern und Gleichnissen stecken bleiben, da wir doch den suchen, der nicht Gleichnisse hat. Aber auch ihre eigenen Zweifel reflektiert Teresa immer wieder. Besonders auch im Hinblick auf die Überwachung durch die Inquisition. Ob ihr Erleben nicht das Werk des Teufels oder der Melancholie sei. Seelenqualen erleidet sie bei dem Gedanken, Gott könnte es wegen ihrer Sünden zulassen, dass sie getäuscht werde. Sie fragt sich immer wieder, ob sie Gott nicht beleidigt habe und ist sich nicht sicher, dass sie Gott liebe oder dass sie ihn überhaupt je geliebt habe. Die Autoritäten, deren Meinungen sie oft über das eigene Erleben stellt, sind die Kirche und ihre Beichtväter, die sie einmal als Stellvertreter Gottes auf Erden bezeichnet. Andererseits sieht sie aber auch deren menschliche Schwächen.
Beginnen wir mit der Qual, die es einer Seele bereitet, wenn sie auf einen Beichtvater stößt, der so zaghaft vorsichtig und so wenig erfahren ist, dass ihm überhaupt nichts als gewiss und sicher erscheint. Er fürchtet alles, setzt in alles seinen Zweifel, sobald er Dinge gewahrt, die nicht alltäglich sind. Vor allem, wenn er an der Seele, der sie widerfahren, irgendeine Unvollkommenheit entdeckt. Denn solche Menschen meinen, es müssten Engel sein, denen Gott diese Gnade erweist. Und es könne einem so etwas unmöglich begegnen, solange man in diesem Leibe sei.
Wie anfangs schon erwähnt, ist jedes mystische Erleben in den Kontext seiner Zeit und seiner Kultur eingebunden und prägt vor allem Sprache und Ausdrucksweise, derer sich der Mystiker bedient. Teresas Leben ist gänzlich vom Ordensleben der Karmeliterinnen geprägt und von der Zeit der katholischen Könige in Spanien, in der Kirche und Politik aufs engste miteinander verflochten sind. So entstand auf Betreiben des damaligen Königs Johann II. 1451 die Einrichtung der Inquisition in Kastilien, quasi eine Parallele zur staatlichen Justiz. In einem solchen christlich dominierten Kontext bilden die christlichen Wahrheiten ein streng gefügtes System, das das Wohl und Wehe ganzer Generationen jahrhundertelang beherrscht. Die Hüter der Inquisition überprüfen immer wieder, ob und inwieweit Teresas mystischen Erfahrungen und das, was sie darüber mitteilt, mit den Worten der Bibel übereinstimmen. Aber auch sie selbst ist sich nur dann sicher, wenn es keinen Widerspruch zur Heiligen Schrift gibt. Die Praxis des inneren Gebets war zu ihrer Zeit nämlich stark umstritten. Die Inquisition verfolgte die sogenannten Alumbrados, Erleuchteten, die sich aus der Freiheit dieses Gebets und einer unmittelbaren Gottesbeziehung von der Autorität der katholischen Kirche lösten und damit die sakramentale und kirchliche Vermittlung des Glaubens in Frage stellten. Es versteht sich, dass Teresa ihre Erfahrungen in Sprache und Argumentation dem historischen Kontext, in dem sie lebt, anpasst. Der Mensch ihrer Zeit lebt im Spannungsfeld der Polarität von Gott und Satan, ist grundsätzlich sündhaft und sein Heil hängt von seiner Einbettung in die Institution der Kirche ab. Die Autorität der Bibel ist absolut und deren Auslegung durch den Klerus prägen auch das gesellschaftliche Leben der damaligen Zeit in Spanien. Spirituelle Erfahrungen sind letztlich nur im Rahmen der Kirche möglich. Anderen Gläubigen, Juden und Muslime im damaligen Spanien bleibt nur die Möglichkeit, auszuwandern oder sich bekehren zu lassen. Auch Teresa entstammt ja einer solchen bekehrten jüdischen Familie. der verborgene Schatz in uns selber. Im Laufe ihres Entwicklungsweges durch die Wohnungen der inneren Burg gelangt die Seele schließlich in die fünfte Wohnung. Theresa schreibt, in der fünften Wohnung,
in der Gott diese Seele völlig dumm gemacht hat, um ihr die wahre Weisheit besser einzuprägen. Dabei verbindet sich Gott selber mit dem Inneren dieser Seele, sodass sie, wenn sie wieder zu sich kommt, keinesfalls daran zweifeln kann, dass sie in Gott war und Gott in ihr.
Dienten die ersten vier Wohnungen eher der Vorbereitung, so findet in der fünften endlich die Vereinigung mit Gott statt. Diese übersteigt alle Lust der Erde, heißt es im Buch, und hat für Zweifel keinen Platz mehr. Und weiter heißt es:
Denn es gibt keine Fantasie, keine Erinnerung und keinen Verstand, der hier dem Heil im Wege sein könnte.
Hier gewinnt Theresa die absolute Sicherheit, dass Gott in allen Dingen ist, als gegenwärtige Macht und Wesenheit. Theresas mystische Erlebnisse verdichten sich in dieser fünften Wohnung mehr und mehr und verleihen ihr eine zuvor nicht für möglich gehaltene Sicherheit. Aber es ist nicht ihr Verdienst, der dazu führt, denn sie schreibt:
Doch durch eigene Anstrengungen können wir nicht hineinkommen. Seine Majestät muss uns hineinbringen.
Es ist Gottes Werk. Es ist seine Gnade. Jenseits des Verstehens des Menschen, der gerne alles mit dem Verstand ergründen will.
Wozu wollen wir uns vergeblich anstrengen? Es genügt, wenn wir sehen, dass es der Allmächtige ist, der dies tut. Und da keineswegs wir diejenigen sind, die es bewirken, so eifrig wir uns auch bemühen, es zu erlangen, sondern Gott es ist, der es vollbringt. So sollten wir auch nicht diejenigen sein wollen, die es verstehen.
Theresa unterwirft sich vollkommen dem Willen Gottes, denn, wie sie ausführt, die wahre Vereinigung mit Gott ist nur möglich,
wenn wir mit Eifer danach streben, auf unseren eigenen Willen zu verzichten und uns nur an das halten, was Gottes Wille ist.
Auch wenn viele ihrer Mitschwestern glauben, diesem göttlichen Willen bereits zu gehorchen, so muss sie ihnen immer wieder bedeuten, dass ihre Verbindung mit Gott noch nicht fest und sicher genug ist und dass Gott es besser weiß, was er tut. Die Vereinigung mit dem Willen Gottes muss wirklich echt sein. Es genüge nicht, sich nur einem kirchlichen Leben zu weihen, denn die Tugenden können durch Eigenliebe, Eigendünkel, Richten über den Nächsten oder durch Mangel an Liebe zum anderen angefressen werden. Schnell seien auch die eingebildeten Tugenden, Satans Gaukeleien und trügerischen Kniffe, sie werden stets von Eifersucht begleitet.
Wenn wir auch mühsam schleppend der Pflicht nachkommen, nicht zu sündigen, so gelangen wir damit noch lange nicht so weit, dass wir völlig mit dem Willen Gottes vereint sein können.
Als den endgültigen Willen Gottes nennt Theresa die Vollkommenheit des Menschen, die Voraussetzung, mit ihm eins zu werden. Und sie beruft sich auf die zentrale Aussage Jesus in der Bergpredigt. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gottes Liebe und Nächstenliebe sind die Wegbereiter zur Vereinigung. Gottes Gnade aber bleibt das ausschlaggebende Moment. Sai Baba hat einmal gesagt: Man erhält die Erleuchtung durch Gnade oder Gebet oder Liebe. Prima. Theresa schreibt über einige ihrer Mitschwestern, die auf dem Weg sind:
Sie verharren mit fest verschlossenem Gesicht im Gebet, mit niedergeschlagenen Augen und zeigen damit nur, wie wenig sie von dem Weg wissen, auf dem man zur Vereinigung gelangt. Sie glauben, hierin bestehe die ganze Arbeit, die von ihnen erwartet wird. Nein, Schwester, nein, Werke will der Herr. Und wenn du eine Kranke siehst, der du eine Linderung verschaffen kannst, sollst du dir nichts daraus machen, dass es dich deine Andacht kostet, sondern dich ihrer erbarmen.
Zu den innerlichen Leiden, die Teresa immer wieder erfahren muss, gehören Tratsch und Verleumdung, die ihr tausenderlei entgegengebracht werden. Man sagt, sie macht sich zu Heiligen, sie gibt sich überspannt, um die Leute zu täuschen. Diese Dinge stammen vom Satan. Sie täuscht ihre Beichtväter. Solche Gerüchte gehen nicht so schnell, wie sie gekommen sind, sondern halten sich oft das ganze Leben lang. Aber Teresa weiß damit umzugehen und ist den Verleumdern schließlich sogar dankbar, dass sie sie zu weiteren Fortschreiten anspornen. Viel gefährlicher hingegen sind die Lobesworte, die sie über sich zu hören bekommt.
Aber in der Öffentlichkeit ohne jede Berechtigung als gut zu gelten, bedrückt einen unvergleichlich mehr als alles Gerede.
Denn sie weiß ja,
dass es ihr von Gott geschenkt ist, wenn etwas Gutes an ihr ist, und dass es keinesfalls von woanders kommen kann, weil sie sich kurz zuvor noch ganz verderbt in schweren Sünden befand.
Außerdem erkennt sie im Falle von Verleumdungen,
dass seine Majestät ihnen die Erlaubnis zu ihrem Tun gegeben hat, damit sie, Teresa, dadurch einen großen Gewinn erlange.
Und da sie dies mit aller Deutlichkeit fühlt, hegt sie für ihre Verleumder eine besonders innige Liebe. Inzwischen herrscht doch in ihrer Seele selber eine Sicherheit, die nicht umzuwerfen ist. Und Teresa nennt als verlässliche Merkmale die Macht der Anreden, mit der sie auftreten, die große Ruhe, die die Seele überkommt, dass die Worte sehr lange nicht aus dem Gedächtnis schwinden und eine überaus starke Gewissheit hinterlassen. Teresa ist überzeugt, dass Gott mächtig genug ist, Dinge zu vollbringen, die unser Verstand nicht begreifen kann. Diese Anreden Gottes vernimmt Teresa nicht mit den äußeren Sinnen, sie hört sie mit den Ohren der Seele und beschreibt sie als Schau des Verstandes, die sich tief im Inneren der Seele ereignet. Vision und Entrückung. Teresa erfährt ihre Visionen in vielfältiger Weise und beschreibt sie ihren Mitschwestern sehr genau, um sie davor zu bewahren, jede Einbildung für eine Vision zu halten. Es kann geschehen, dass die Seele während des Gebets und bei vollen Sinnen von einer Entrückung erfasst wird, in der sich ihr enthüllt, wie in Gott alle Dinge geschaut werden und wie er sie alle in sich birgt. Diese Art der Wahrnehmung nennt Teresa eine rein intellektuelle Schau. Sie beschreibt diesen entrückten Zustand einmal so:
In einem Augenblick wird ihr da eine solche Unzahl von Dingen gezeigt, dass sie in vielen Jahren der Mühe mit ihrer Fantasie und ihrem Denken nicht ein Tausendstel davon zusammenbrächte. Dies ist keine Vision des Verstandes, sondern eine bildhafte Schau, die man mit den Augen der Seele viel besser aufnehmen kann, als wir hier mit denen des Körpers sehen. Und ohne Worte werden ihr da mancherlei Dinge klar. Bei anderen Gelegenheiten erscheinen ihr neben dem, was sie mit den Augen der Seele gewahrt, in einer Verstandesschau noch andere Dinge, vor allem Scharen von Engeln mit ihrem Herrn. Und ohne dass sie irgendetwas mit den Augen des Leibes oder der Seele sieht, gewahrt sie in einer wunderbaren Einsicht, die ich nicht ausdrücken kann, das Gesagte und viele andere Dinge mehr, die nicht in Worte zu fassen sind.
Dabei kann Teresa nicht sagen, ob die Seele im Körper oder außerhalb weilt, nur dass im Innern der Seele etwas auffliegt.
Fühlt sie sich wieder in sich selber, dann fühlt sie sich so bereichert und schätzt alle Dinge der Erde so gering im Vergleich zu dem, was sie geschaut hat, dass sie ihr als Unrat erscheinen. Von da an lebt sie auf dieser Erde in großer Qual und nichts von dem, was sie einst für gut und schön hielt, besitzt in ihren Augen jetzt noch einen Wert. Es scheint so, als habe der Herr ihr etwas von dem Land zeigen wollen, in das sie gelangen soll.
Wieder mit der Welt konfrontiert, ödet sie alles an, was sie hier erblickt. Und sie fleht Gott unter Tränen an, sie aus dieser Verbannung wegzunehmen. In der sechsten Wohnung ihrer Seele angelangt, folgt eine Verzückung der anderen, wovor es kein Ausweichen gibt, selbst in der Öffentlichkeit nicht. Allerdings, Verfolgungen und böse Nachrede lassen nicht auf sich warten. Auch ihre Beichtväter setzen ihr zu, flößen ihr Angst ein und lassen sie ihnen gegenüber ungehorsam erscheinen, so dass sie die Einsiedler, die in der Wüste leben, beneidet. Auf der anderen Seite aber möchte sie am liebsten mitten in die Welt gehen, um zu sehen, ob sie nicht etwas dazu beitragen kann, dass auch nur eine Seele Gott inniger lobe. Sai Baba spricht in einer seiner Ansprachen einmal über Vyasa und Valmiki, die auch diese Erfahrungen der Glückseligkeit gemacht haben und ihre großen Epen schrieben, nachdem sie Erleuchtung erlangt hatten. Was veranlasste sie dazu? Die Antwort lautet, sie waren voller Mitgefühl für jene Gottsucher, die sich auf dem Pfad, den sie gerade hinter sich gelassen hatten, mühsam vorankämpften. Sie litten unsäglich mit jenen, die im Feuer weltlicher Verstrickungen fast umkamen. Sie wollten Frieden auf Erden stiften und Freude unter den Menschen verbreiten. Ihre Aufmerksamkeit galt immer der vedischen Botschaft. Wer das Meer des Wechsels überquert hat, hilft den anderen, das Gleiche zu tun. Wer zur Göttlichkeit aufgestiegen ist, hilft den anderen aufzusteigen. Das ist auch Teresas Motivation, wenn sie ihre Erfahrungen mit dem inneren Gebet der Ruhe ihren Mitschwestern mitteilt und sie bestärkt, es ihr gleich zu tun. Sie betont aber auch:
Wir von uns aus können es nicht erlangen, weil es etwas ganz Übernatürliches ist.
Für diese beiden letzten Wohnungen, 6 und 7, bedarf es der Führung unseres Herrn Jesus Christus. Denn der Herr selber sagt, er sei der Weg. Und er fährt fort: Ich bin das Licht. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wer mich sieht, der sieht meinen Vater. Man wird mir entgegnen, diese Worte seien anders zu verstehen. Ich erkenne keinen anderen Sinn. Mit diesem Sinn aber, den meine Seele stets als die Wahrheit empfindet, bin ich sehr gut gefahren. Theresas Erfahrung der Gottesnähe ist fortan ihr ständiger Begleiter. Und ihre täglichen Pflichten erledigt sie nun viel achtsamer als zuvor. Sie vertraut fest darauf, dass Gott, nachdem er ihr diese Gnade erwiesen hat, sie nicht so weit verlassen wird, dass ihr sein Geschenk wieder verloren geht. Und dieses Glaubens darf man sein. Dennoch achtet sie, die Seele, behutsamer denn je darauf, dass sie ihm durch nichts missfalle. Allerdings zeigt sich die Gottesnähe in unterschiedlicher Intensität. Theresa geht es wie jemandem in einem sehr hellen Raum, der plötzlich verdunkelt wird. Sie kann die anwesenden Gefährten zwar nicht mehr sehen, weiß aber, dass sie weiterhin anwesend sind.
Man wird nun fragen, ob die Seele selber nach eigenem Belieben bewirken kann, dass das Licht zurückkehrt und dass sie die Gefährten sieht. Aber das liegt nicht in ihrer Macht. Und es geschieht nur, wenn es der Wille unseres Herrn ist, dass das Fenster der Erkenntnis sich auftut.
Diese letzte Stufe ihrer Erfahrungen bildet zu den bisherigen Visionen, wie sie schreibt, einen riesigen Unterschied. Hier ist nur noch Geist. Und die geheime Vereinigung vollzieht sich in der allerinnersten Mitte der Seele, also an dem Ort, wo Gott selber weilt. Hierzu lasse sich nichts weiter davon sagen, als dass die Seele eins geworden ist mit Gott. Dies ist für Theresa nun kein andauernder Zustand. Denn so wie bei einem König in seinem Palast gibt es in seinem Reich weiterhin Kriege, Leiden und Bedrängnis.
Mag es in den anderen Wohnungen noch so toben und wimmeln von wildem, giftigem Getier, dass der Lärm herüberschallt, so dringt doch nichts in den innersten Bereich, was die Seele daraus vertreiben könnte. Was sie da hört, schmerzt sie zwar etwas, aber es stürzt sie nicht in Unruhe und raubt ihr nicht den Frieden.
Für Theresa sind jetzt die Worte Wirklichkeit geworden, die einst seine Majestät zu ihr sprach, nämlich, sie solle auf seine Dinge achten und er werde nach den ihrigen schauen. Gebet und Beschauung allein genügen allerdings nicht, wenn sie nicht in Tugenden münden, in denen man sich tätig übt. Denn oft rege sich in uns der Wunsch nach gewaltigen Taten. So schreibt sie, wir sollen nicht nach dem Nächstliegenden greifen. Denn so versäumen wir es, Gott mit dem Möglichen zu dienen und begnügen uns am Ende damit, dass wir das Unmögliche ersehnen. Vom Gebet einmal abgesehen, mit dem ihr viel helfen könnt, solltet ihr nicht gleich der ganzen Welt beistehen wollen, sondern denen, die mit euch zusammenleben. Und euer Werk wird so noch größer sein, weil ihr diesen noch mehr verpflichtet seid. Thank you. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die dritte Folge der Sendereihe Christliche Mystik im Lichte der Lehre Satya Sai Babas von Norbert Nikolaus. Wir danken dem Autor für die Überlassung der in den Satya Sai Briefen erschienenen Essays. Sämtliche Zitate von Teresa von Avila sind aus dem Buch Die innere Burg. Moderation und Produktion Inge Sadai. Om Sai Ram.